Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Für die heutige Ausgabe habe ich mit dem Fintech-Investor Laurent Hengisch gesprochen. Laurent steht hinter dem Wagniskapitalgeber Ilavska Viamo Capital, der zuletzt aufgefallen ist, weil er sich an vielen prominenten deutschen Fintechs beteiligt hat. Darunter die Smartphone-Bank N26, die Banking-Anbieter Solaris und Penta sowie das Versicherungs-Startup Element. Wie es ihm gelungen ist, dieses Fintech-Portfolio aufzubauen und welche Startups Laurent sich in einem eher schwierigen Marktumfeld zurzeit anschaut, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hi Laurent, herzlich willkommen bei Finance Forward.
Hallo Kaspar, vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Laurent, wir haben ja bei Finance Forward im Frühjahr 2021, glaube ich, als eines der ersten Medien über euch berichtet. Ein Kontakt hatte mir damals das geschickt, meint so, hey, guck dir das doch mal an. Und ihr wart damals, ja, ihr wart eigentlich plötzlich da und hattet schon in N26 und Penta investiert, zwei ja wichtige Fintechs in Deutschland. Wie kam es eigentlich dazu? Wie ist euch das gelungen, da so schnell auch bei so großen Namen reinzukommen?
Da muss ich ganz kurz erzählen, einfach die ganze Geschichte wie von Anfang an. Ja, also ich bin selber Luxemburger, ich habe einen Banking-Background, habe für die Warburg Bank gearbeitet und nach einiger Zeit, das war 2018, habe ich da gekündigt. Und bin dann durch die Welt gereist.
Noch den Absprung rechtzeitig bekommen.
Das, genau, so. Und bin dann da weggegangen. Ich war da zuständig für das Business Development, also die Neukundenakquise, und habe da auch Fonds aufgelegt für Dritte. Das waren dann auch wohlhabende deutsche Familien, die Fonds aufgesetzt haben. Und wie gesagt, bin dann ein bisschen durch die Welt gereist. Und in einem Bus in Teheran habe ich einen anderen Luxemburger kennengelernt. So, wir sind ja auch jetzt nicht so viele. Und wir haben dann miteinander geredet, haben es gut verstanden, und der Typ Alain, der hat auch einen Banking-Background, hat für das Oil and Gas Investment Banking bei der UBS in London gearbeitet damals, war auch am Reisen, und dann sind wir nach Luxemburg gekommen und haben uns nochmal getroffen, und wir hatten immer so eine gewisse Passion fürs Investieren, und da haben wir gesagt, warum nicht packen wir das bisschen Geld, was wir auf der Seite hatten, zusammen in eine Firma.
Also was ihr in eurem Berufsleben schon
genau, verdient hattet. Genau, die kleinen Boni hier und da, zusammen in eine Firma. Und investieren dann gemeinsam in verschiedene Unternehmen. Und einen Tag vor dem Notartermin hatten wir noch immer keinen Namen. Und da haben wir uns in einem Café getroffen zum Brainstormen. Und nach ein paar Minuten habe ich gesagt, ja, wie heißt denn dann deine Oma? Und dann hat er gesagt, Ilavska mit Nachnamen. Und ich habe gesagt, ja, meine Viamo, lass uns doch einfach die Firma Ilavska Viamo Capital nennen. Ist doch egal, wie wir es nennen, weil es ja unsere eigene kleine Holding. Und wir machen das so ein bisschen unter dem Radar. So. Und so hat das Ganze dann gestartet. Wir haben dann in verschiedene Unternehmen investiert, quer durch den Garten, immer Direktinvestments im Bereich Tech. Das war jetzt noch nicht Fintech. Und nach einer Zeit, weil ich auch in Berlin seit 14 Jahren eine Wohnung habe, und einige Leute kannte, haben die mich gefragt, haben, Laurent, du investierst jetzt selber, hättest du nicht Lust, bei uns in der Firma zu investieren?
Und was war das dann zum Beispiel?
Das war dann zum Beispiel ein Penta oder ein N26 oder so. Oder Investify. Und das haben wir dann relativ schnell gemacht. Allerdings hat das natürlich unsere Kapazitäten etwas, sage ich mal, wir brauchten mehr Geld, als wir hatten. Ja? kurz gesagt. Und wir haben dann in Luxemburg ein paar Leute angeschrieben, die wir kannten, und haben da gemerkt, dass eine extrem große Nachfrage auch des Luxemburger High Net Worth Individuals, sage ich mal so, und der Family Offices für interessante Direct Investments und Private Equity Deals außerhalb Luxemburgs. Wir haben dann
Das sind dann Berater, Banker, Anwälte oder?
Ja, genau. Das sind dann CEOs der Banken. Das können auch mal ehemalige Big Four Partner sein oder Anwälte genau der großen Kanzleien. Und die kannten wir alle. Dann haben wir Geld gesammelt und dann haben wir immer pro Deal dann in solche Firmen investiert und immer nur unter dem Radar. Und ihr screent ja das deutsche Handelsregister. Das heißt, irgendwann kam immer dieser Name, Ilavska Viamo Capital, der natürlich sehr schwierig auszusprechen ist, und wir haben auch die Probleme hier bei den deutschen Notaren, dass da immer...
Was sagen die dann immer?
Ja, da wird erstmal eine Pause eingelegt. Und genau, aber sagen wir mal, im Volksmund ist es dann IVC. Ja. Und wir haben dann ja einige regulatorische Hürden nehmen müssen, weil wir extrem schnell gewachsen sind, als dann ihr als erstes Medium über uns geschrieben habt, war jetzt die Frage, weil wir haben das ja nebenbei so ein bisschen als Spaß, das war jetzt einfach so ein Witz eigentlich, und wir haben das so ein bisschen als Spaß nebenbei gemacht. Jetzt haben wir uns die Frage gestellt, werden wir das jetzt institutionalisieren, die ganze Thematik, oder lassen wir es unter dem Radar? Wir haben ja nicht mal eine Webseite. So, und dann haben wir gesagt, okay, das ist ein gutes Business, Fintech ist interessant, wir kommen aus der Finanzbranche, aus Luxemburg, alle unsere Kontakte, unser Netzwerk ist aus der Finanzbranche. Fintech ist einer der letzten großen Industrien, die noch nicht disrupted sind, vollständig, ja, und wir sind selber Millennials, das heißt, wir sind, also ich bin jetzt 32, das heißt, es sind auch Sachen, die wir selber nutzen und verstehen, und haben dann angefangen, Deal by Deal immer Gelder zusammen, aber dann irgendwann wurden wir dann halt so groß, auch die Volumina, die wir investiert haben, dass wir dann einen regulierten Fonds aufgesetzt haben.
Wo wart ihr da davor noch?
Genau, da, das war nicht alles Fintech. Wir haben dann auch Sachen im Bereich in PropTech gemacht. Defense Technology haben wir gemacht. Alles mit so einer ESG-Komponente natürlich. Aber wir haben dann
Defense mit ESG.
Ja, genau. Das ist ja eine Verteidigung, sag ich mal so. Kein Angriff. Und also quer durch den Garten, aber immer in Europa. Ja, wir haben dann aber gesehen, dass der deutsche Markt aufgrund der, sage ich mal, relativ guten, es ist eine stabile Regulierung, sage ich mal so, und der Markt ist groß genug. Ja, das heißt, wir haben gesehen, dass auch ein Later Stage Investment, und das ist so das, wo wir uns drauf fokussieren, auch trotzdem noch in einem Later Stage Bereich das Potenzial hat, sich zu verdreifachen, zu vervierfachen, mit einem relativ weniger Risiko natürlich als im Early Stage Bereich. Wir haben sehr, sehr konservative Investoren. Als wir den Fonds dann aufgesetzt haben, haben wir dann auch institutionelle Anleger mit reinnehmen können, wie dann zum Beispiel Pensionskassen und so weiter und so fort. Und die sind jetzt gerade in so einer Phase seit letztem Jahr, wo deren, auf Deutsch sagen wir, Anlageausschusskriterien sich ändern, wo die größere Allokation in Private Equity und Venture Capital tätigen müssen, weil es historisch bedingt jetzt die letzten Jahre immer die interessantere Asset-Klasse war. Die Deutschen, was wir gemerkt haben, dass die deutschen institutionellen Investoren aus dem Bereich der Pensionskassen und so weiter noch ganz alte Investitionskriterien haben. Da steht dann drin, du brauchst 20 Kilo Gold, 2 Pferde und so weiter. Und das ändert sich jetzt gerade. Genau, und das ist natürlich interessant.
Wie viel ist dann so ungefähr zusammengekommen?
Das kann man, also wir werden wahrscheinlich, wenn wir so weiter wachsen, wie wir jetzt wachsen, und man muss sagen, dass wir eigentlich genau vor einem Jahr angefangen haben, auch mit Fremdgeldern zu arbeiten eigentlich. Ilavska Vemo Capital gibt es seit 3 Jahren, da haben wir erstmal ein Jahr nichts gemacht, großartig, müssen wir auch so sehen, dass wir wahrscheinlich Ende des Jahres im Bereich Fintech auf so circa 100 Millionen Euro kommen, an Assets under Management. Und es ist aber auch so,
aber dass... Aber da bewertet ihr dann die Anteile nach aktuellem Wert.
Genau.
Das ist nicht euer initiales Investment.
Genau, also das initiale Investment ist circa bei jetzt etwas über 50 Millionen Euro insgesamt. Das beinhaltet also die Club-Deals, die wir nebenbei gemacht haben, aber auch den Fonds. Wobei man sagen muss, dass verschiedene Club-Deals auch im Fonds sind und wo wir dann die zweite Runde über den Fonds gemacht haben. Ja, so ein N26 haben wir zum Beispiel 2-mal investiert. Ja. Und der Bereich Fintech ist sozusagen unser Flagship-Produkt, und das werden wir auch noch ausbauen und sind auch noch weiter am Fundraisen. Das heißt, wir werden jetzt noch Gelder reinnehmen, weil der Markt, glaube ich, interessant wird Ende des Jahres.
Okay, was meinst du damit?
Ja, also
du glaubst, es bietet eine Chance, dass die Bewertungen alle ein bisschen runtergehen?
Genau, also die sind ja schon runtergegangen. Das Schöne an den Private Markets ist, dass die Bewertungen ja erstmal nicht so offensichtlich runtergehen. Ja, das heißt, auf der einen Seite haben wir die größeren Tickets, die wir investiert haben, schon Mitte letzten Jahres eingeloggt. Sprich, wir haben da noch das Upside mitgenommen über das ganze Jahr hinweg.
Und also weitere Folgerunden, die dann kamen.
Genau. Das heißt, wir haben schon Upside, auch wenn es jetzt eine gewisse Kompression in den Yields gibt, wenn man sagt, okay, es wird jetzt 30-40% alles gefallen, dann haben wir trotzdem noch immer unser Upside. Also die Performance ist schon da. Dann gibt es noch 2 andere Sachen. Wir haben ja Portfoliounternehmen, die wir noch weiter unterstützen wollen. Wir haben circa 11% sind Early Stage. und hier und da.
Anyfin zum Beispiel oder Pyle.
Anybill.
Anybill,
ja,
sorry.
Genau, genau.
Anybill und
genau, Pyle, genau. Und da werden wir natürlich dann, schauen wir, dass wir genug Liquidität haben, das den auch zu unterstützen die nächste Zeit, obwohl jetzt Early-Stage-Investments nicht unser täglich Brot sind. Das ist die eine Thematik. Die zweite Thematik ist, dass wir glauben, dass Ende des Jahres es interessante Opportunitäten noch gibt zum Investieren. Und da wollen wir einfach das Magazin geladen haben, sag ich mal so, dass wir dann bereit sind.
Die Werbung.
Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Kapital. Seit vielen Jahren zeigt das Wirtschaftsmagazin Kapital Entwicklungen aus der Wirtschafts- und Finanzwelt, begleitet den Wandel von Unternehmen, erkennt neue Trends und erklärt die großen Umbrüche der Weltwirtschaft. Neben Analysen und Tests gibt es unter anderem auch eine umfangreiche Auswahl an Ratgeberthemen. Sichert euch jetzt euer Plus an Wirtschaft und Finanzen. Mit dem Code OMR24 könnt ihr Kapital Plus 3 Monate lang für 99 Cent testen. Einfach auf www.kapital.de/OMR einlösen und alle umfangreichen Ratgeber zu Geldanlage, Vorsorge, Versicherung und Immobilien lesen. Außerdem erhaltet ihr Zugriff auf alle Kolumnen und Analysen der Kapitalexperten. Wir wünschen viel Spaß.
Werbung Ende.
Ihr habt jetzt ja einen wirklich hohen Anteil an Fintech, also N26, Solaris ist mittlerweile im Portfolio, Element, Finleap Connect und dann die eben schon erwähnten Anybill und Pyle. Wie kam es, du hast es am Anfang schon erwähnt, das ist so ein bisschen euer beruflicher Background, aber was sind eure Investment-Thesen zu diesem Thema Fintech?
Genau, also erstmal muss man sagen, dass wir als rein luxemburgischer Investor, der mitten in der Luxemburger Finanzbranche eingegliedert ist, einen gewissen USP mitbringen. Das heißt, wir sehen eine gewisse Transformation in dem Markt. Wir können aber die Unternehmen, speziell im Growth Stage, brauchen die Unternehmen vor allem Kunden. So, wir werden jetzt nicht reingehen in ein Unternehmen und die HR-Prozesse optimieren. Und das ist ganz einfach. Das heißt, wir können sowas liefern, was der andere Investor vielleicht nicht liefern kann. Und das hat uns auch ermöglicht, da in verschiedene Sachen reinzugehen. Wir helfen wirklich dann, wo geholfen werden muss, ohne jetzt in die Prozesse reinzugehen. Ich glaube, das ist auch wichtig. So, einmal mal ganz kurz dazu. Auf jeden Fall, ich würde mir wünschen, dass im Fintech-Markt noch etwas mehr Innovation stattfindet. Also die Innovation ist so ein bisschen hinterher. Ich glaube, das kommt aber. Was man aber nicht...
Das ist viel der bestehenden sozusagen Geschäfte, die jetzt einfach anders verpackt sind.
Genau, genau. Also was man aber nicht unterschätzen darf, ist der Endkonsument. Und die Millennials und die Gen Z, die gehen nicht mehr in eine Bank, wenn die 18 sind, zum Schalter und füllen dann 20 Seiten Papier aus, um dann 3 Monate später vielleicht ein Konto zu bekommen. Die neue Generation, die will eine App runterladen und innerhalb von 48 Stunden möchten die NFTs kaufen. So, und also ich glaube, das ist das A und O. Und dasselbe gilt natürlich auch für die ganzen Firmen, die im B2B-Bereich sind. Ja, und da schauen wir uns zum Beispiel jetzt in Zukunft ein bisschen ein paar mehr Lending-Themen ein. Wir probieren ja so ein bisschen antizyklisch natürlich zu investieren, probieren es immer ein bisschen anders zu machen. Und da wird aufgrund der steigenden Inflation und Zinsen kommen interessante Themen auf den Markt. Und in jeder Krise, nenne ich es mal, gibt es auch Opportunitäten. Genau. Aber auf jeden Fall für den Bereich Fintech, glaube ich, da gibt es noch viele Chancen. Da warten wir oder suchen wir noch so einen richtigen Innovationstreiber. Und der wird auch kommen. Da sind wir dann hoffentlich auch dabei.
Okay, und das habt ihr da schon ein Thema ausgemacht, wo ihr sagt, so, da wird das auf jeden Fall, da guckt man vielleicht sogar auch speziell schon nach, keine Ahnung, Trading oder finanzielle Software oder so.
Ja, also was natürlich, wo wir noch nichts, ich sag das einfach mal, nichts gefunden haben, ist zum Beispiel RegTech. Ja, ich finde das, Regulatorik ist der größte Kostenfaktor der ganz klassischen institutionellen Banken und auch der anderen Finanzinstitute. Und sobald da was kommt, da sind wir so ein bisschen am Scouten. Was kommt jetzt als nächstes? Es muss natürlich auch eine gewisse Maturität haben. Es muss eine gewisse Sache, weil auch eine RegTech muss regulatorisch sauber da sein. So, das ist, glaube ich, super interessant, wenn man es in den B2B-Bereich guckt. Und dann alles im Lending. Ja, wir haben jetzt in eine Firma investiert, Das ist eine Schweizer Bank, Taylor heißt die. Die machen SME-Lending. So. Und alles in dem Bereich. Und wenn man da gut genug aufgestellt ist, ja, und man hat eventuell noch im Hintergrund so einen Debtfonds, der Kredite vergeben kann, oder man ist voll reguliert, wie halt diese Firma, dann ist das schon super, super interessant. Und das sind so die Themen, wo wir uns umschauen. Und auf der anderen Seite ist natürlich in der jetzigen Situation steigende Zinsen. Wir sind jetzt in 5 Banken investiert.
Also nicht alle reguliert, aber.
Ja, die sind, ja. Also es gibt ja verschiedene
Banken. Über Partner reguliert.
Genau, aber sagen wir, haben jetzt Konto im Portfolio, Solaris Bank, N26 und so weiter. Das ist halt, und auch Taylor, das sind voll regulierte Banken. Gut, Panther ist jetzt integriert in Konto. Konto ist eine voll regulierte Bank. Und da gibt es natürlich interessante Möglichkeiten, und da scheinen sich so ein bisschen die Geister, aber da gibt es interessante Möglichkeiten auch eben, wenn die Zinsen steigen, damit eventuell kann mal so eine Bank auch self-sustaining werden oder profitabel. Und das ist natürlich alles das, wonach wir schauen. Hm.
Macht ihr euch ein bisschen Sorgen, dass diese Konzentration Fintech, gerade auch in Deutschland, ein bisschen hoch ist? Ihr habt jetzt sozusagen diese Hype-Phase, ging es in den letzten Monaten ja immer nach oben, und jetzt hast du selber schon erwähnt, es gibt ein paar Fragezeichen zumindest. Macht ihr euch da Sorgen, dass durch diese Konzentration alles so ein bisschen runtergeht?
Bei uns ist es so, dass wir etwas über 50% unseres Portfolios ist in Deutschland. Wir haben aber auch Unternehmen wie Ninefin in London, oder wir haben jetzt einige Themen, die wir uns in Finnland anschauen und Estland. Da sehe ich sehr viel Potenzial, weil auch die Regulatorik da sehr, sage ich mal, favorabel ist. Wie sagt man das auf Deutsch?
Also, AKA lockerer.
Ne? Naja, lockerer würde ich jetzt so nicht sagen öffentlich, aber sagen wir mal so ein bisschen moderner eventuell als in Deutschland. Und da ist es so, das ist noch, ich glaube jetzt nicht, dass es ein Klumpenrisiko ist. Deutschland hat über 80 Millionen Einwohner. Der Markt ist ein sehr interessanter Markt und groß genug. Und der Markt ist sehr, sage ich mal, ich würde nicht sagen national, aber Konto hat versucht, nach Deutschland zu kommen. Ja, die haben es nicht geschafft, obwohl die ein Vielfaches mehr an Funding hatten als Panther. So, warum? Weil Panther halt so eine gewisse Marktpenetration hier schon hatte, die schwierig ist für andere Leute zu erreichen. Deshalb, da mache ich mir jetzt erstmal weniger Sorgen.
Okay, und mit diesem Fintech-Thema, dass man sagt, so, also es gibt ja beide Möglichkeiten, dass es sich schnell erholt, wieder hochgeht, oder dass es halt erstmal unter Druck gerät.
Genau, also es ist jetzt so, dass man muss ja immer so ein bisschen von der Investorensicht sehen. Wir schauen immer, dass wir natürlich die Investoren zufriedenstellen, qualitativ hochwertige Deals sourcen. Und es ist so, dass jeder Investor bei uns in dem Fonds hat auch Zugang zu den Club-Deals. Und alle unsere Club-Deals sind nicht Fintech. Und wir machen einen Club-Deal, sprich, ich weiß jetzt nicht, ob die Zuhörer das dann wissen. Also man poolt sozusagen mehrere Investoren zusammen in ein Vehikel, um dann nur mit diesem Vehikel, das ist meistens eine KG, ja, und dann in Investment zu machen. Und da ist es eigentlich 50-50. Und das heißt, wenn man jetzt unser gesamtes Portfolio der ganzen Gruppe guckt, dann ist erstmal nicht alles öffentlich, was wir machen. Das heißt, sehr viele Deals machen wir auch so, ohne dass jetzt das auf der Webseite steht oder so. Auf der anderen Seite ist so circa nur 50% des Portfolios in Fintech, und die Investoren sind immer meistens in beiden drin. Aber prinzipiell mache ich mir für Fintech erstmal keine Sorgen, weil wenn man jetzt auch mal die Marktlage jetzt sich anschaut, wir haben eine Inflation, ja, und der Endkonsument, der bei klassischen Banken ist, wird jetzt erstmal anfangen, bei den großen Konsumgütern zu sparen. Ja. Da wird erstmal kein Auto gekauft, keine Waschmaschine, und das wird dann runtergehen bis zum Einzelhandel, was jetzt auch der Fall ist, ist in Deutschland eine Riesenkrise gerade, dass die Leute dann gucken, okay, die werden weniger ausgeben, auch für Essen. Die sozioökonomisch schwachen Leute werden bei den steigenden Energiekosten sofort, kommt der Impact zu den Konsumgütern wie Essen und Trinken. Da wird sofort ein Impact kommen. Und Fintech, Gott sei Dank, facilitated, ja, alle möglichen Kunden und ist prinzipiell auch günstiger. Und das ist jetzt mal einfach so eine These. Glaube ich schon, dass die Leute auch bei den Gebühren, die es so gibt, bei den großen Banken, irgendwann mal sagen, ich habe keine Lust mehr da drauf, ich nehme lieber ein Gratiskonto bei irgendeiner Online- oder Challenger-Bank. Und da, glaube ich, kommen auch nochmal andere Leute. Also die Leute werden ganz klar rechts und links mal gucken, wo man Kosten sparen kann. Mhm.
Was noch auffällt, ist, dass ihr relativ viele FinLeap-Unternehmen auch finanziert habt, also Element, FinLeap Connect, Solaris, Penta. Wie kommt es da zu dieser engen Beziehung?
Ja, ich will das jetzt nicht eine enge Beziehung nennen, aber man muss sagen, dass FinLeap ja einer der größten Player hier ist im Fintech-Bereich und daran kommen wir einfach nicht vorbei. Also weil sind ja einige gute Deals oder einige gute Assets in dem Portfolio drin und da haben wir uns natürlich dann erstmal ist mit uns gut zu arbeiten und nee, wir sind würde ich mal sagen von den Prozessen her sehr sehr gut aufgestellt. Wir sind relativ nett und dann kommt
noch ein paar andere Leute fragen, ob das stimmt.
Genau. Und dann ist es halt so, wenn man eine gute Zusammenarbeit erstmal gehabt hat, dann fragt man natürlich nach, was habt ihr denn noch? Ja, und dann nach und nach, und ohne jetzt Thesen aufzustellen, ich weiß nicht, ich habe den Podcast von Ramin jetzt nicht gehört, aber die sind ja auch in einem Wandel, FinLeap. Und da haben sich einige Opportunitäten ergeben und da waren wir gerne dabei.
Wie ist das, wenn man so auf den Fund guckt, wie ist da so ein bisschen eure Logik? Also das Bekannte ist ja beim Early-Stage-Bereich, dass man sagt, man macht irgendwie 10, 15 Firmen, die man finanziert, zwei müssen dann den Fund return, müssen unglaublich durch die Decke gehen. Ihr steigt früh, aber teilweise auch später ein. Was ist da eigentlich die Mathematik dahinter, dass ihr sagt, so und so, dann ist es ein Erfolg, was wir hier gestartet haben?
Genau, also wir schauen auch auf Parameter wie zum Beispiel ganz klassisch die Revenues. Und wenn man sich anschaut, die Unternehmen, wo wir investiert haben, die haben jetzt, der Großteil dieser Unternehmen haben sich verdoppelt einfach letztes Jahr. Auch wenn die Bewertungen eventuell jetzt gleich sind oder runtergehen, es ist aber ein Wert da und es läuft. So, das ist erstmal das A und O. Wir haben aber natürlich das auch ein bisschen mit unseren Investoren besprochen, wie ist der Appetit? Und dementsprechend haben wir uns angeschaut, was wir machen können, wo wir auch reinkommen. Und sind da relativ, ich will jetzt nicht so viele Zahlen sagen, aber wir sind da.
Mach ruhig, ne?
Ja, also wir haben in zwei Unternehmen rein investiert, da waren es bereits Unicorns. Ich würde mich jetzt wundern, wenn das jetzt sich verzwanzigfacht. Also das würde werden. Aber man kann schon einmal zwei, mal drei bei diesen Assets erwarten über zwei, drei Jahre. Mit aber relativ geringem Risiko, muss man auch sagen.
Okay. Du hast Penta gerade schon erwähnt, die jetzt verkauft wurden an Konto, den französischen Wettbewerber. Die Bewertung ist da nicht öffentlich. Wie zufrieden seid ihr generell mit diesem Deal? Du hast gerade schon gesagt, ihr seid jetzt offenbar an Konto dann beteiligt.
Das sind also alles, was, es gibt ja einige Public Information, ich kann jetzt da nichts zur Bewertung oder so sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass so nach den letzten Zahlen Penta an sich 6% aller neu gegründeten Firmen in Deutschland machen ihr Konto mit Penta auf. So, und das sind zum Beispiel Sachen, auf die wir schauen. Ja, das auf der einen Seite ist es eine große Anzahl, auf der anderen Seite haben wir aber noch 94%, ne, in Deutschland. So, entsprechend ist das ganz okay. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass in der momentanen Marktsituation muss man bedenken, Konto hat im Januar 486 Millionen Euro gesammelt. Und wäre Penta jetzt rausgegangen mit einer Runde, ist in der momentanen Marktsituation ist natürlich schwierig, dann auch viel Geld zu sammeln. Und ich glaube, das ist eine strategische Partnerschaft, die sehr, sehr gut ist, ja.
Die Werbung. Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner Liquid. Viele von euch werden es kennen, das Streben nach Selbstoptimierung und dem ständigen Drang, sich weiterzuentwickeln. Die hohen Anforderungen an sich selbst übertragen sich auch oft auf andere Bereiche des Lebens. Umso spannender ist es, dass viele erfolgreiche Menschen nicht denselben Anspruch bei ihren Finanzen entwickeln. Wer aber kein Anlageprodukt von der Stange, sondern hochwertige, maßgeschneiderte Anlagelösungen und einen persönlichen Ansprechpartner sucht, sollte einmal bei Liquid vorbeischauen. Liquid ist ein moderner Vermögensverwalter auf Family Office Niveau. Spezialisiert darauf, Anlegern einen exklusiven Zugang zu Anlagelösungen zu bieten, die bisher nur Großanlegern zur Verfügung standen. Mit Liquid erhaltet ihr nicht nur Zugang zu erstklassigem Wealth Management, sondern auch zu den weltweit führenden Venture Capital und Private Equity Fonds. Wer sich jetzt eben ertappt gefühlt hat und seine Finanzen weiterentwickeln möchte, bekommt hier seinen Reminder, sich einen Moment Zeit zu nehmen. Alle Infos und ein erstes persönliches Gespräch bekommt ihr auf www.liquid.de/ffwd.
Werbung Ende.
Solaris und N26 stehen jetzt ja vor einem Börsengang in den nächsten ein, zwei Jahren. Da gab es die Berichte schon drüber. Und die beiden sind ja für das deutsche Fintech-Ökosystem sehr, sehr wichtige Firmen. Ihr seid bei beiden investiert. Wie entspannt seid ihr da, was die Aussichten für diese Firmen angeht?
Wir schauen uns die Zahlen an und das ist alles in Ordnung. Wir gucken immer, wo hängt jetzt auch das Unternehmen in welcher Struktur. Und wir
also bei euch.
Bei uns im Fonds. Und da gibt es eigentlich noch die Fondslaufzeit, gibt es her, dass die Unternehmen sich noch organisch entwickeln können. Und entsprechend sind wir da entspannt. Man muss sich das so vorstellen, wir sind jetzt auch kein Riesen-Shareholder in diesem Unternehmen, sondern eher einer der kleineren. Und da sind wir einfach in einem Bus ganz hinten, ja, und wir fahren mit. Wobei wir aber auch viele Anfragen bekommen so für Secondaries und so weiter, aber wir haben uns immer entschieden, auf jeden Fall noch dabei zu bleiben, noch länger.
Das ist ja irgendwie so ein Markt, der, glaube ich, im letzten Jahr sehr floriert hat und wo wenig öffentlich ist, wo viel Secondaries hin und her gehandelt werden.
Genau. Ich finde das Thema auch prinzipiell spannend, weil speziell in unserem Bereich, im Later-Stage-Bereich, je Later-Stage das Investment wird, desto liquider wird es auch irgendwie. Und wir haben auch die ein oder andere Secondary gemacht, wobei man da sagen muss,
dass... Also wo ihr euch eingekauft habt.
Genau, über eine Secondary, wo wir gesehen haben, dass wenn du dir das Cap-Table anschaust, ab einer Series B oder so, da hast du ein paar große VCs drin, vielleicht ein Family Office und dann hast du so, ich nenne sie immer die Krümel, ja, und die da am Anfang so 10.000 investiert haben, jetzt gerne mal 50.000 auscashen oder halt Gründer, die nicht mehr dabei sind. Und da haben wir eine interessante Nische gefunden im Secondary-Bereich, wo wir gesagt haben, wir machen ein Ticket, was ein bisschen zu groß ist für die Kleinen und zu klein ist für die Großen, kaufen uns dann rein und dann in der nächsten Primary machen wir dann mit. Der Markt hat sich aber jetzt geändert für dieses Jahr, dass man eher sagt, wir wollen jetzt keine Leute rauskaufen, weil bei einer Secondary kaufst du ja die Leute weg. Und bei einer Primary injizierst du ja Kapital in die Gesellschaft, dass die anderen Investoren sagen, die mehr, sage ich mal, Macht haben in dem Unternehmen, die sagen, nee, wir machen jetzt keine Secondary. Jeder, der Geld investieren möchte, bitte, das Geld muss in die Firma fließen, weil wir nicht wissen, wie die Gewässer so sind in Zukunft im Bereich Fundraising.
Was habt ihr mit IWC in den nächsten Jahren noch so vor? Wie wollt ihr das weiterentwickeln?
Genau, also ursprünglich sind wir ja gestartet, das ist so eine Art Spaß, so ein Witz. Und ich glaube, dass meine Partner, und wir haben noch zwei, also noch einen Partner jetzt mit reingenommen, den George, der ist ehemaliger Managing Partner von KPMG Luxemburg, der noch so eine andere Seniorität mit reinbringt, dass wir gucken. Meine Idee ist es eher, IVC in so eine Art hybriden, alternativen Investmentmanager zu transformieren, dass wir uns auch dann mal andere Assetklassen anschauen. Fintech haben wir jetzt gemacht. Wir sind da noch immer sehr gut drin und wir mögen das auch. Aber jetzt kommen demnächst noch Themen und da kann man einfach von der Struktur her einfach neue Compartments aufmachen, nennt man das, oder halt Schubladen, wo man dann sagt, okay, wir packen jetzt neue Assets rein.
Könnte das sein? Private Equity oder?
Genau. Das heißt, wenn man sagt, okay, man geht eher so ein Growth Equity, dann müssen die Tickets natürlich ein bisschen größer sein noch. Oder halt von der Asset-Klasse, von dem Underlying, dass man sagt, okay, wir machen jetzt Health Tech oder so. Oder Climate Tech, könnte ich mir vorstellen, das ist super interessant. Also, meiner Meinung nach sind auch vertikal integrierte Fonds immer noch am interessantesten, weil man dann die Expertise halt aufbaut. Das haben wir jetzt gemacht, relativ schnell. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass wir nochmal neue Partner mit reinnehmen in unsere Firma, die dann eine gewisse Expertise mitbringen. Das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite schaue ich mir natürlich an oder schauen wir uns an, diese ganze Demokratisierung des Investments, dass man vielleicht guckt, okay, wie kann ich noch andere Investorengruppen ansprechen, die jetzt nicht in den klassischen wohlhabenden so Pensionsfonds, Family Office und High-Net Individuals, ne, dass man guckt, wie kann ich das noch machen, um das zu transformieren. Und das sind einfach Sachen, die gucken wir uns jetzt in Zukunft an, weil auch der Appetit der Anleger ändert sich ja auch mit der Zeit, mit dem Markt. Und genau, aber jetzt erstmal läuft alles so gut, wie es ist. Und wir sind auf jeden Fall bereit für nächste Challenges.
Okay. Alles klar, das ist auch eine gute Überleitung zum Schluss. Wir machen nämlich am Ende immer so ein paar Predictions für die Zukunft, weil du ja als Investor per Job ja immer quasi ein bisschen predikten musst, wie geht's jetzt eigentlich weiter, was passiert in den nächsten Monaten. Genau, die erste Aussage ist, der Bitcoin-Kurs liegt Ende des Jahres eher bei 0 oder eher bei 100.000?
Ich würde sagen bei 0.
Ja, bei 0.
Genau, also wobei ich jetzt dann erstmal sagen muss, ich bin kein Krypto-Investor, ich habe auch keine Krypto. Ich hatte damals meine Ethereum bei 30 Euro verkauft. Also ich war ein Early Adapter, hab dann aber relativ schnell aufgehört. Und für uns muss dann Wert sein. Ja, und ich sehe keinen Wert prinzipiell. Und dann kann ich auch ins Casino gehen.
Okay, und Pile ist praktisch Infrastruktur.
Das ist Infrastruktur, das ist was anderes. Ja, aber wenn du jetzt über die reinen Währungen guckst und jetzt, du hast jetzt über Bitcoin geredet,
ja.
Es gibt ja noch andere.
Ja, okay. Der Trading-Boom wird in diesem Jahr quasi stark abnehmen, wenn man sich zum Beispiel die Zahl der Menschen anguckt, die in Deutschland am Aktienmarkt sind.
Ich glaube nicht. Der Anleger ändert sich. Die neue Generation hat weniger Kapital als die Generation davor. Vergleiche jetzt mal mit den Baby-Boomern. Die Millennials und Gen Z, die müssen also mehr Risiko nehmen, um überhaupt Vermögen aufzubauen. Und da ist die Asset-Klasse Aktien einer der wichtigsten in dieser Thematik, und da muss, und der junge Kunde wird dann auch eine App nutzen, das zu machen. Ich glaube, die erstmal, ich nenne es mal, Blut geleckt haben, die über die letzten Jahre, die bleiben auch dabei. Vielleicht wird das Handelsvolumen abnehmen, aber die Leute werden immer, glaube ich, immer mehr handeln, und der Endkonsument oder der kleine Retail-Investor wird auch immer mehr Know-how aufbauen. Und ich finde das auch sehr, sehr wichtig.
Genau, am Ende kommt nochmal so eine kleine persönliche Frage. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, in irgendeine Firma auf dieser Welt zu investieren, egal wie groß oder klein, was ist so eine Firma, wo du sagst, so, fuck, da würde ich jetzt gerne dabei sein? Keine Ahnung, Stripe oder vielleicht auch irgendwer Unbekanntes, wo du denkst, da würde ich unglaublich viel Mühe reinstecken, um da irgendwie reinzukommen.
Genau, also vielleicht kennst du das Unternehmen, ist auch sehr günstig, gerade das wäre Klarna. Vielleicht da, aber das kann ich jetzt nicht so offenlegen. Wir haben natürlich noch eine Pipeline mit vielen Unternehmen, wo wir rein investieren wollen. Und da gibt es sogar auf dem deutschen Markt noch ein paar Unternehmen, die ich sehr spannend finde. Und da hoffe ich, dass wir investieren können. Und das werden wir dann vielleicht auch publik machen.
Okay, aber es gibt jetzt nicht irgendwie so eine globale Firma, die dich besonders begeistert.
Nein, also wir haben jetzt, wir schauen uns verschiedene Sektoren, wie gesagt, an, und die ganz großen, auch tolle Unternehmen sind ja auch gelistet, und dann
kann man sowieso
kaufen.
Okay. Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit, Laurent.
Vielen Dank, Kaspar.
Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Bis dann, vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.